Applaus, Applaus! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts, das muss ich schon fast sagen. Philipp, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für eure Treue da draußen. Schön, dass du und du da bist.
Ja, finde ich auch, dass ich hier bin. Finde ich schön.
Nein. Ja, wollen wir unsere Traditionen beibehalten?
Genau. Wo hört oder auch jetzt seht ihr uns? Hört ihr und seht ihr uns auf der linken Spur mit dem Handy in die Mittelkonsole gespannt bei 180 auf der linken Spur?
Und ich habe eine Idee, nämlich euer Vordermann sieht euch unseren Podcast in der Dashcam.
Ja, das ist auch geil. Und jetzt ist es ja so, jetzt habt ihr wenig die Möglichkeit, wenn ihr unseren Podcast seht, dass ihr davon ja ein Foto macht. Also bitte sprecht doch mal euer Nebenmann und Nebenfrau an, dass die davon ein Foto macht, wie ihr unseren Podcast schaut. Mit der Nachbarin oder den Nachbarn im Schlafzimmer.
Unterm Bett. Mit der Katze.
Und der Schildkröte.
Der andere Nachbarin.
Und, oh nein. So purer Sexismus, danke, raus. Genau, raus. Nein.
Aber ihr kennt uns, wir machen Spaß und ein bisschen Spaß.
Und ich hoffe trotzdem, dass wir dieses Foto wirklich irgendwann mal bekommen. Dieses Foto, was wir gerade versucht haben zu beschreiben, hoffe ich, dass wir das bekommen. So, Philipp, also Markus, also hier ist das Foto, so wie ihr es gesagt habt, hier ist es.
Und hier in der Videobeschreibung wird es verlinkt.
genau, direkt. Also so, nein, also wir freuen uns immer wieder über Einsendungen oder über Informationen. Und den einen oder anderen Einsendebeitrag haben wir dann auch schon bekommen. Und nein, wir werden es dann nicht gleich öffentlich teilen. Und ja, wir freuen uns immens darüber. Also macht euch verdammt nochmal die Mühe, schickt uns das. Schickt uns, wenn ihr uns 5 Sterne gegeben habt. Schickt uns, wenn ihr es teilt. Schickt uns, wenn ihr es hört. Weil ganz ehrlich, das ist wie der indirekte Applaus, den wir hier nicht bekommen. Und jetzt haben wir schon das erste oder ein oder andere, oder nicht das erste Mal, jetzt durch dieses neue Format haben wir die Möglichkeit, ja auch unter unseren Beiträgen auch nochmal direkt was zu lesen, was ich einfach geil finde.
Du machst Geräusche.
Ich weiß, der Stuhl macht das. Es ist egal, es kann auch drin bleiben. Hier.
Okay, dann
ich mach Geräusche. Markus, hör auf, du hast heute den richtigen Morgen schon wieder.
Ich will hier keinen. Nein.
Nein, so aber sind wir. Wollen, wir. So ja. sind wir. Wir machen und Geräusche.
Euer Feedback, das ist unsere oder die Wertschätzung für uns.
Und das ist bitte, unsere emotionale Bezahlung.
Bitte mehr davon. Es bitte ist uns, wirklich mehr davon.
Es ist unsere emotionale Bezahlung. Sagen wir es mal ganz klar. So, wir leben hier von Luft und Liebe. Und das, was ihr uns geben könnt, ist einfach dieses: Hey, wir hören euch gerade. Oder, ey, coole Folge oder sonstiges. Weil ganz ehrlich, und jetzt gehen wir mal for Fishing for Compliments, wir machen das hier komplett for free. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Maybach, Porsche, AMG oder Königsegg hat noch nicht bei uns unterschrieben.
Elektrofahrrad, das haben wir noch nicht
gehabt. Elektrofahrräder haben auch noch nicht bei uns unterschrieben. Oder jegliche Hersteller, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Weil wir Bock haben darauf. Weil wir gedacht haben, ey, ich bin so selbstverliebt und meine Stimme muss jeder hören. Nein, wir haben Lebenserfahrung, wir haben unternehmerische Erfahrung, wir sind Höhen und auch Tiefen schon durchgegangen. Und dann kamen wir irgendwann mal bei 24 Gläser Wein zur Idee, lass uns doch mal einen Podcast draus machen. Nein, auch das nicht, sondern wir haben einfach angefangen. Und genau deshalb ist es so.
Wir haben Lust darauf, auf dieses Thema.
Genau.
Und wir wollen es hier nicht verstellen, sondern wir sind, wie wir sind. Und genau dieses Feedback haben wir nämlich auch öfter schon gehört. Wir hören euch gerne, weil ihr seid so, wie ihr seid. Authentisch, ihr verstellt euch nicht. Und ab dem Moment, wo wir hier sagen, oh, hier in der Videobeschreibung, klickt den Affiliate-Link. Nein, dann wären wir nicht mehr wir selbst. Und klar.
Außer natürlich, also ich bin schon käuflich. also falls die Automarken da doch auf uns zukommen, ich bin da käuflich, ganz klar. Sage ich so, wie es ist. Käuflich. Nein, Mann. Deshalb müssen wir aber auch die Geräusche, das Knittern, das Knattern und das hier rascheln, Ach, alles drin lassen. Philipp. Ich weiß, ich mache deinen Mund gerade kaputt.
Du, nennen wir es mal Triggerpunkte.
Aber, Triggerpunkt. Ich setze die alle gerade.
Triggerpunkte ist eine gute Überleitung zu, zu unserer heutigen Folge. Und die heißt, es ist mal wieder ein Vertriebsthema. Philipp, da muss ich doch deinen Triggerpunkt setzen. Sell me a pen. Was bedeutet das denn? Was können unsere Zuhörer darunter verstehen?
Garantiert gar nichts. Gar nichts, weil diese Aussage, finde ich, so viel sagt und so viel falsch macht bei den Köpfen. weil ja, es ist ein cooler Ansatz, nicht falsch verstehen. Das ist keine Kritik sozusagen an unseren Zuhörern, Zusehenden, sondern das ist einfach eine Zusage. Hinter dieser Aussage Sell Me a Pen steckt so ganz viel. Ich glaube, einer der wertvollsten Beiträge kam ja aus einem sehr bekannten Film, das ist der Wolf of Wall Street.
Genau.
Genau. Und da gab es ja diese berühmte Szene von Leonardo DiCaprio, von wegen, hey, ne, wenn du ein guter Vertriebler bist, dann sell me this pen. Also, ne? Und verkauf mir diesen Stift und dann ist das so. Und ja, es ist auch, wenn man jetzt im extremistischen Vertrieb, im absoluten Strucki arbeitet, dann ist das natürlich eine saugeile Übung, eine saugeile Routine. Aber ich möchte, und das ist das, was ich mir auch immer wieder auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte Vertrieb nahbar machen. Ich möchte Vertrieb für alle möglich machen. Und ja, es gibt den einen oder anderen, der natürlich alles total krass beherrscht. Das sind aber dann richtig Vertriebler. Die machen 24/7 im Geiste nichts anders. Die verkaufen aber gefühlt auch der, jetzt weiß ich nicht, ich wollte sagen, also ja, ich wollte jetzt keine, ja doch, doch, die verkaufen, wie sagt man so, der Halb, also der
Eskimo, älteren,
den, nee, leider nicht. Die verkaufen sozusagen ältesten Menschen gefühlt noch Lebensversicherungen oder irgendwelche Zahnzusatzversicherungen ohne Zähne im Mund, wo ich sage, um was zu verkaufen.
Gibt es da eigentlich keine Aufsicht für sowas, wo man sich da beschweren kann?
Es gibt ja theoretisch den Verbraucherschutz, ja, und das ist im B2C-Bereich auch sehr, sehr intensiv geschützt worden. Das ist auch gut so. Mhm. Erstens aber im B2B-Bereich gibt es sowas nicht. Das war ja das Thema, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben mit diesen Internetseiten für 10.000 Euro, wo ich sage, ey, die hast du selber im Ausland für 400 Euro zusammengetackert und verkaufst sie dann für 10.000. Das ist Wucher, was man da macht. Und das finde ich nicht richtig. Oder Hochpreis-Coaching von irgendwelchen erbaulichen Sachen aus dem Kräutergarten. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, dieser Spruch ist übrigens kopiert von Florian Hohmeier. Ich liebe diesen Spruch, weil er ist einfach sympathisch. Und genau das ist so ein Thema, also Props gehen da raus. Und das war so ein Thema, wo ich sage, ich möchte da einfach einen Riegel vorschieben, weil das Problem ist nicht Hard Selling, das Problem ist einfach, manche Menschen haben einfach Angst, was zu verkaufen, weil sie einfach sich unwohl dabei fühlen. Und das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben. Ja. Und um jetzt das Thema Sell Me a Pen zu bekommen, die Integration ist bei dieser Aussage von wegen, ey, versuch mir mal was Sinnloses zu verkaufen, obwohl ich es gar nicht brauche. Und dann muss man die Geschichte versuchen zu erzählen, ne, warum du diesen Stift brauchen könntest und vor allem, warum dieser Stift 1.000 Euro kostet, bla bla bla. Ja, das ist eine gute Übung.
Das ist eine gute Übung für Verkaufspsychologie. Aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Bevor wir uns kannten, habe ich ein total schlechtes Bild von Vertrieblern gehabt. Das waren so quasi...
Und jetzt ist es bestätigt.
Dämon, geh weg von mir. Du willst mir irgendwas verkaufen. Und genau dieses Bild, weil es nämlich diese schlechten Schafe da draußen gibt, genau wegen diesen schwarzen Schafen hat man so ein verruchtes Bild von Vertrieblern. Und du, Philipp, du hast mir wirklich die Augen geöffnet, dass, und du hast einen Spruch gesagt, der wirklich auf positive Weise eindringlich war für mich. Oder wenn du keinen Vertrieben hast, das ist unterlassene Hilfeleistung. Du siehst quasi den Bedarf und du deckst ihn nicht und du kennst eigentlich jemanden, der das machen würde. Und Vertrieb heißt nicht, jemandem was zu verkaufen, das er nicht braucht. Das kann auch jemanden einen Tipp oder eine Empfehlung zu geben für ein Produkt, das ihm sein Leben oder ihr das Leben leichter machen würde. Und ja, es gibt sehr viele Menschen da draußen und ich würde mich da auch einschließen, würde ich sagen, ja, die haben so ihre Schwierigkeiten mit Verkauf und das muss nichts Negatives sein. Und du, Philipp, du hast echt vielen Dank nochmal auch hier in diesem Podcast dafür, da hast du mir da wirklich den Blick erweitert, dass es auch was wirklich Gutes sein kann. Und ihr da draußen, es liegt doch an euch, ob ihr den Vertrieb oder den Verkauf zu was Positivem macht, zu einem Erlebnis und jemanden, ja klar, jemand eine Heizdecke zu verkaufen, der in der Wüste lebt, das ist, geht in eine negative Richtung. Aber jemand, der wirklich ein Produkt braucht, das ihm sein Leben leichter macht, das ist doch was Positives. Oder etwa nicht?
Das ist die Frage. Oder etwa nicht. Und das finde ich total spannend eigentlich. Danke dafür auch, für deine wertschätzenden Worte natürlich. Aber ich finde halt, und das ist ja heutzutage dieses Thema Vertrieb. Das hat man ja manchmal, kommt von Vertreiben. Wo ich sage, ja komm, lass mich in Ruhe.
Ja, Kaltakquise, also, jemandem was aufzuquatschen, das er nicht braucht. Man wirklich vertrieben.
Ich hatte heute zum Beispiel diesen Anruf, mal wieder diesen typischen Vertriebleranruf und der kam so, ja, also ich habe gesehen, du machst den Unternehmensberater. Ich so, genau, dann solltest du bis zum Ende meiner Webseite vielleicht auch lesen und nicht nur die erste Zeile. Ja, und wir wollen dir Ads und Sonstiges machen. Aber ich sage, gut, du hast nicht annähernd mal bis zur halben Seite gelesen. Danke für deinen gar keinen Respekt. So, und dann hat er gesagt, ja, und wir wollen dich aufs nächste Level bringen. Und ich sage, ah, okay, du hast noch nicht mal die Überschrift gelesen. So
und gefühlt. Jetzt empfehle ich dir eine so, Podcast-Folge genau. von uns.
Und dann habe ich gesagt, dann empfehle ich dir doch einfach jetzt aufzulegen, weil das wird dein Kaltanruf. Ich schenke dir was. Und dann sagt, was denn? Ja, Zeit. Wir beenden das Telefonat. So, weil ich habe keinen Bock, manchmal Sachen zu kaufen. Und Sell Me a Pen ist auf einer Weise, Art und Weise Verkaufspsychologie absolut richtig. Wenn ich
den aber Wert... einfach mal zu trainieren.
Das und ist wenn super.
Egal was in eure Selbstständigkeit, wenn ihr es nicht tut, wie sollt ihr es denn lernen?
Genau, aber wir gehen jetzt mal von einem Stift, um jetzt keine negativen Wertigkeiten reinzubringen, aber von einem ganz normalen, einfachen, billigen Kugelschreiber. Kauf 50 Cent, 1 Euro, 0 Euro, keine Ahnung, mit Merchandise drauf, wahrscheinlich so um die 20, 30, 40, 50, 70 Cent. Bis hin zu, und wir gehen jetzt mal zu einer wundervollen Marke, auch dort nehmen wir gerne Spenden entgegen, den Montblanc Kugelschreiber oder Füller, also um einen wirklich mal in den Stift, in dem Sell Me a Pen Varianten zu bleiben.
Wie teuer sind die denn?
Mein Montblanc, nein, ich habe keinen. ich habe wirklich ein klares Verbot von meiner Frau bekommen, mir einen Montblanc Stift zu holen, weil sie ja
gesagt hat, hör auf damit. Wie viel kostet sowas?
Ich glaube, der Montblanc geht, glaube ich, bei 350 bis 400 Euro los und nach oben natürlich wieder gar keine Grenzen. Aber, und da möchte ich auch mal ein positives Wort für die Firma Montblanc in den, oder Lamy ist natürlich auch, ne? Wir haben Lamy-Stifte, ich glaube, für 25, 30 Euro in der Schule damals gehabt. Da war ich stolz wie Bolle, weil du kannst wirklich gut damit schreiben. Bis hin zu Lamy, ich würde behaupten, die können auch schon 1000 Euro kosten oder sowas. Also auch, ne, da.
Echt?
Krass. Ja, also du, also, natürlich, ne?
Ich bin keine Zielgruppe von euch.
Drucke ich Gold-Lamy-Stifte, kann ich dir auch 1000 Euro damit aus der Tasche ziehen. Ja, kriege ich hin. Ja,
aber zurück zu unserem Thema.
Zum Thema Sell Me This Pen, wenn man es genau nimmt mal. Ja. Nachher ist es so, das eine ist ein Werbeprodukt. Damit kann ich meine Marke vielleicht nach außen durch Messeveranstaltungen eben kundtun. Und da muss ich auch sagen, habe ich einen hochwertigen Stift, benutze ich ihn im Anschluss. Was bedeuten soll, kostet dieser Stift 20 Cent. Dafür glaube ich, erwarte ich heutzutage keine hochwertigen Kugelschreiber, mal so gesehen. Dann ist es so, dass der relativ schnell, wenn der, sobald der leer ist, erstens weggeschmissen wird. Nummer eins. Oder manchmal gar nicht funktioniert. Oder so schlecht beim Klicken oder sowas funktioniert, dass manchmal irgendwie dieser Halter abbricht, bla bla bla. Also wir reden jetzt mal von einfachen, billigen Kugelschreibern.
Also Massenprodukt aus der Maschine.
Perfekt, danke. Und jetzt rede ich darüber, dass wenn wir da schon auf 2 bis 3 Euro, ne, investieren für einen Stift, ja, dann ist es viel Geld für einen Stift. Wenn du 600 Stifte hast, dann ist es auch sehr, sehr viel Geld. Aber wir reden darüber, dass dieser Stift wirklich vielleicht einen Aha-Effekt schafft bei mir als Kunde. Weil wenn ich jetzt auf einer Messe einen hochwertigen Stift kriege, mit dem ich gerne schreibe, weil er eine gute Füller oder eine gute
Schreibung oder ja.
Eine Mine hat, danke, eine gute Mine hat, dann ist es natürlich auch sowas, weil ich sage, das habe ich gerne. Also ich habe so 5, 6 Stifte bei mir und die sind nicht von meiner Firma, die nutze ich sehr, sehr gerne. Das Gute ist aber, ich adaptiere damit automatisch diese Firma immer wieder. Ja, und die sind bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, warum nutzt du den Füller so oder warum nutzt du den Stift? Da habe ich gesagt, nee, weil der einfach gut ist. Da gehen Grüße an sozusagen Reiser sozusagen rein. Also Reiser-Werbemittel ist zum Beispiel ein Ding. Jetzt nicht die zum Beispiel damals haben dann auch solche Sachen betreut, wo ich gesagt habe, geil. So, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was ist eine coole Werbung? Und wenn ich jetzt über das Sell Me a Pen oder Sell Me This Pen, ja, theoretisch, ich will ja keinen Euro von dir haben, aber gefühlt bleibe ich bei dir auf dem Schreibtisch in deinem Büro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fliesenlegerfirma bin und ich möchte sozusagen bei dir in deinem Bauunternehmen meine Fliesen platzieren, dann nehme ich vielleicht mal einen guten Stift, weil dann bleibe ich mit dem Firmenbranding immer wieder mal drin. Jetzt gehen wir mal von einem 2-Euro-Stift auf vielleicht einen 400-500-Euro-Stift. Warum sollte ich mir einen Mont Blanc zum Beispiel kaufen? Oder warum ist der Wert für 350 natürlich was anderes? Ja, einmal ist die Verarbeitung, also diese Außenchassis, dann hast du Gold dabei und vor allem so einen Mont Blanc, ganz ehrlich, liegt auch durch die Schwere extrem gut in der Hand. Und jetzt haben wir vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, dass wir auch den gerne bei uns tragen. Das heißt also auch, weil es eine Wertigkeit darstellt, dieser Stift. Also warum ist die eine Uhr so teuer und die andere Uhr so teuer? Und vor allem, ganz ehrlich, ich unterschreibe heute vielleicht einen Vertrag für 50 Euro. Aber ich kann dir auch sagen, wenn ich Verträge unterschreibe für 5 Millionen Euro, ist es schon schön, das mit einem sehr, sehr hochwertigen Stift zu machen.
Und es macht vielleicht auch ein anderes Bild, wenn ich mit dem 70 Cent
Danke.
Artikel.
Du verkaufst es dir gerade selbst.
Ja.
Sehr schön, ja. Jetzt verstehst du Sell Me a Pen.
Ich hab's, glaube ich. Ich komme so ein bisschen hinter die Verkaufspsychologie, die dahinter steckt.
Genau. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, wenn ich dir sage, du bist zum Beispiel jetzt mal Immobilienmakler oder verkaufst teure Sportwagen oder verkaufst teure Uhren oder weiß der Geier was. Und ich dir jetzt sage, dass deine Unterschrift, lieber Markus, sehr viel wert ist. Also warum sollte sie nicht mit einem wertigen Stift getätigt werden?
Das schon, aber drücken wir es mal auch anders aus. Ich habe auch schon mal Handwerker gesehen, die, ich kenne einen Handwerker, der eine Handwerksfirma sei ihm gegönnt, am Ende relativ, also ein paar Jahre bevor er das verkauft hat, also er hat sein ganzes Leben gearbeitet und er hatte so eine kleine Macke, würde ich sagen, er hat Porsche gesammelt und eine historische Porsche und quasi eine Handwerksmalerfirma, nicht hier aus Berlin, einen ganz anderen Ort in Deutschland. Ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich nicht. Und
diesen Ort in Deutschland oder diesen Maler?
Beides. Aber der hat da einfach so eine Macke, der ist mit dem Porsche auf die Baustelle gefahren. Und das war meistens, ich habe es mitgekriegt, zum Gelächter anderer Handwerksfirmen, die da gearbeitet haben. Und
oder der neidische Blick.
Nicht der neidische Blick, es war halt meistens immer der Lacher. Das ist die Handwerksfirma mit dem Porsche. Und man drückt halt durch das, was man benutzt, was man hat, irgendwie ja schon ein Bild nach außen hin aus. Oder wenn auch andere ihm dann gesehen haben, oh, die haben einen Porsche, oh, ist die Rechnung dann auch ein Porsche? Also das heißt, müssen leider schon ein Stück weit auch vorsichtig sein, wie wir im unternehmerischen Kontext arbeiten.
Lass uns wieder eine Folge machen, wo wir beide diskutieren, Markus. Ich liebe das bei uns beiden. Ich würde es gerne mal ein bisschen die Köpfe, weil wenn ich hart arbeite und mir dafür einen Porsche leisten kann und wenn ich Porsche sammle, dann mache ich anscheinend entweder einen guten Job oder ich bin sehr hochpreisig oder asozial unterwegs. Ich würde aber auch gerne mal unterstellen, dass wir einfach einen guten Job machen und dadurch sehr hohe Empfehlungen haben und dadurch auch sehr, sehr viel Geld verdienen dürfen. Und ich finde das, also ich bin völlig fein mit dir, mit deiner Aussage und ich verstehe das auch. Und ich sage trotzdem, bei dem einen oder anderen Handwerksunternehmen wird da auch der Neid sein. Warum? Weil der nämlich mit einem Porsche fährt und der andere, Beispiel, keine Ahnung, mit einem alten, klapprigen Transporter. Keine Ahnung, ob es so ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber trotzdem finde ich so, wo ich sage, ey, wenn ich eine Leidenschaft habe für Porsche, das ist so ein Ding, ich hatte zum Beispiel damals mal ein Kundengespräch und da kam der Handwerker, der war im Privatmodus und der hatte eine Rolex gekauft oder andersrum, er trug eine Rolex. Und dann habe ich dieses Gespräch mit ihm geführt und hast du immer gemerkt, dann hat er immer seine Uhr unter sein Hemd geschoben. Immer wieder und das T-Shirt und Hemd immer. Und er wollte die Rolex nicht zeigen. Da habe ich gesagt, warum können Sie denn nicht stolz sein auf diese Uhr? Sie haben dafür schließlich über 20.000 Euro ausgegeben. Und er war kreidebleich. Woher wissen Sie denn das? Da habe ich gesagt, naja, weil ich Uhren mag. Und wenn ich mir eine Uhr für 20.000 Euro im wahrsten Sinne des Wortes leisten könnte, und das beziehe ich darauf, dass ich so viel Geld verdiene, dass mir 20.000 Euro egal sind, bin ich ehrlich, warum nicht? Wenn ich das mag und wenn ich dafür eine Leidenschaft habe, ey, dann gönne ich mir das. Nur es wird in Deutschland nicht sehr gerne anerkannt, weil du dann sagst, da geht also das Geld hin. Wo ich sage, nein, ey, ein Selbstständiger und meiner Meinung nach erfolgreiche Selbstständige, die haben so viel jetzt mal unter uns Scheiße schon gefressen, die haben so viel Höhen und Tiefen erlebt, die haben von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr arbeitet, sieht keiner. Aber wenn du mit einer Rolex am Arm rausgehst, dann guckt jeder und dann sagt jeder, aha, der hat es immer leicht, der da. Und da bin ich so ein bisschen, da triffst du eine sehr enge Wunde bei mir, weil das hasse ich, weil ich betreue sehr, sehr viele Selbstständige und ich muss sagen, ich bin da manchmal, also ich will nicht sagen, dass ich ein Therapeut bin, nicht falsch verstehen, aber ich kriege ganz viele tiefe Einblicke. Aber lass uns bei dem Thema Sell Me a Pen sein, wenn ich das nochmal zugehen darf. Und jetzt ist meine Frage aber trotzdem, lieber Markus, und deshalb ist diese Frage ja bewusst, wenn du wertvolle, hochwertige, gute Entscheidungen triffst und diese mit einer Unterschrift zum Beispiel auch abschließt oder beschließt, wäre es dann nicht fair, das auch mit einer wertigen Unterschrift zu tätigen?
Definitiv.
Und deshalb kann ich dir nun ein Mont Blanc empfehlen. Und jetzt geht die Reise los, weil natürlich hast du auch damit so ein Selbstwertgefühl für deine eigene Unterschrift. Mhm. Weil deine Unterschrift, die ist es wert, auch wertig getätigt zu werden.
Ich will unterschreiben.
Ja, super. Du hast es Provision geht raus. Mont Blanc. Genau. Nein, aber der Gedanke ist dahinter, dieses Sell me a pen. Nachher ist es so...
Gutes Beispiel übrigens für euch da draußen.
Es gibt, was ich super geil finde, Fallbeispiel Rossmann, DM, was haben wir noch für Drogeriegruppen, damit ich jetzt von keiner Ärger bekomme?
Schlecker, die schon pleite ist.
Schlecker, das fand ich total lustig, muss ich es mal sagen. Wusstet ihr, es gab mal einen Gag, da hatte sich jemand ein Schild gedruckt, das hieß AR und das hat er dann immer vor die Schlecker-Filialen gemacht.
Bedeutet?
AR, Schlecker. Entschuldigung. Ja, es bleibt drin. Das fand ich so geil. Ich fand das so cool. Ich fand es einfach lustig, weil es so ein richtig gut lustiger Gag war. Egal, völlig unnütz. Wir haben gesagt, wir reden real. Das bleibt drin, Markus. Er ist der Mann, der Schneider. Ja? Er schneidet manche Sachen raus. Das finde ich auch okay. Aber das bleibt drin, das finde ich gut. es gibt, glaube ich, in den jeweiligen Drogeriemärkten, was ich ein super cooles Thema oder geiles Produkt finde, ich glaube für roundabout 2,50 Euro bis 3, 4, 5 Euro so eine einmal, also nicht einmal Regenschirme, sondern so eine kleine Regenschirme für so, ne, diese Aufklick, wie heißen denn diese Regenschirme, diese, wie nennt man die denn? Diese Regenschirme.
Das einfach Regenschirm.
Regenschirm. Und dieser kostet 3 bis 4, 5 Euro. Hm? Was kann der? Beantworte mir bitte nur die Frage, was kann der?
Mich vor dem Regen schützen.
Und, traumhaft.
Und zwar leider nur meinen Kopf, der Rest vom Körper wird nass.
Nein, ich sag mal so, der normale Regenschirm kann theoretisch ein bisschen dich vom Regen schützen. Mhm. Machen wir es so.
Ja.
Es gibt Regenschirme aus Großbritannien, wirklich unglaublich geil, für 3.500 Dollar. Entschuldigung,
okay. Pfund. Können die mehr als nur vom Regen abhalten?
Und das ist eine geile Frage, oder? Genau das ist es doch, oder? Das finde ich genau die Frage. Können die mehr als vom Regen abhalten? Nein, können sie nicht. Es gibt Uhren, ich glaube, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Firma schlecht machen, ich sage jetzt mal eine Casio, was kostet eine Casio, sag's mir.
Ich habe keine Ahnung, ich bin kein
Ich glaube so zwischen 50 bis 150 Euro, sage ich jetzt einfach mal, oder mehr oder weniger. Was kann diese Uhr?
Die Zeit anzeigen.
Super. Und es gibt zum Beispiel Rolex. Und was kann diese Uhr?
Die verkauft einen Status und sie öffnet Türen.
Ein ganz dummer Spruch, aber ein cooler Spruch ist.
Mal gehabt.
Richtig, aber, und das finde ich so schön, sie kann dir zeigen, wie reich du bist. Oder auch anderen. Das hört sich blöd an und das ist das, was ich so lustig finde. Ja, sie zeigt, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich nur die Uhrzeit an. Mhm. Und ja, es ist ein Status. Das ist das Gleiche, was wir mal mit hatten mit Apple. Ja? Apple-User legen unterbewusst ihr Telefon auf den Tisch. Das ist eine ganz einfache Sache. Warum? Das ist ein indirekter Status.
Gut, es gibt auch andere Firmen, jenseits von Apple, die ähnliche Preiskategorien haben.
Aber diese User legen ihre Telefone nicht auf den Tisch. Achtet bitte mal darauf. Hausaufgabe an euch. Geht mal durch die Cafés. Wenn ein Telefon zu weit vom Besitzer wegliegt, nehmt es euch einfach und rennt schnell. Sie sind nicht
ordentlich. Nein,
nein, nein.
Nein.
Man hört richtig stänkerig, aber ist egal, ist ein Problem. Nein, also sell me a pen. Und diese Taktik, dann im Endeffekt zu schauen, was ist eigentlich die Wertigkeit von meinem Produkt? Und das ist jetzt ja bei einem Stift, wir reden jetzt über wertvolle Unterschriften, okay, kann man relativ einfach hinlegen, aber nachher ist es genauso wie bei einer Webseite, wie bei einem Profil, wie bei einer Fliese, wie bei einem Dach, Photovoltaik, bla bla bla. Wir können das jetzt über ganz viele Produkte reden. Nur die Aufgabe bei Sell Me a Pen soll ja eigentlich nur darstellen, erstens, selbst wenn dieses Produkt du nicht brauchst, gefühlt aber dir den Bedarf zu wecken, dass du es brauchst, Nummer eins. Oder dass du sagst, ganz ehrlich, nein, du brauchst diesen einfachen nicht, du brauchst was Wertiges dahingehend. Deshalb also sozusagen den nicht Upsell, sondern eigentlich das hochwertige Produkt, obwohl du das einfache Produkt schon da hast. Also Fallbeispiel, dieses Glas ist wunderschön. Es kostet dich 20 bis 50 Cent bei Ikea vielleicht. Ich habe keine Ahnung, als Fallbeispiel. Aber ganz ehrlich, lieber Markus, wenn wir heute einen wundervollen Abend haben und über wundervolle Gespräche führen und ein wundervolles Glas Wein dazu trinken, wollen wir nicht ein wundervolles Glas dafür benutzen?
Am besten aus Kristall.
Super. Und weißt du, was Kristallgläser kosten?
Ja.
Super. Was kostet so ein Kristallglas?
Es kommt an, welches Kristallglas. Es gibt da sehr viele Unterschiede, aber reden wir mal von, sagen wir mal einfach 20 Euro für so ein Wasserkristall, oder wo man Wasser trinken kann. Jetzt super. Nicht von Wein, aber sagen wir mal so ein Wein... Römer-Glas, ja. Würde ich mal sagen, so 50, 60 Euro pro Glas.
Perfekt. Und ganz ehrlich, wir können aus dem Glas hier genauso Wein trinken wie aus dem anderen, nur die Wertigkeit steigt.
und es schmeckt besser.
Wird mir zumindest dann gesagt, dass es so wäre.
Ja.
Aber worauf will ich hinaus? Bei diesen ganzen Übungen, nachher ist das eine Trainingssache und wenn du dich auf ein Produkt oder auf eine Produktgruppe in deinem Unternehmen konzentrierst, spezialisierst oder vielleicht auch dieses eine Produkt nur hast, ist genau das die Argumentation nachher, warum dein Produkt vielleicht sogar viel, viel besser ist als ganz viele andere Produkte am Markt oder es sogar das Produkt ist, was jeder haben sollte, weil es keine Alternative zu diesem Produkt gibt.
Aber wenn ich das jetzt Ganze nochmal Revue passieren lassen, heißt für ein Verkaufsgespräch, dass ich die Benefits, die USPs des Produktes klar in den Vordergrund stelle. Und auch schon,
hast du
mir gesagt,
ja, klar.
Immer auch zuhören, was die Bedürfnisse des Kunden sind. Weil wenn ich einfach, also mal angenommen, ich will, bin Vertriebler dieser wunderschönen Firma und möchte dir dieses Produkt nahebringen und rede und rede und rede und mache mein ganzes Verkaufskonzept, das ich schön einstudiert habe, nach Schema F durch, habe ich dich höchstwahrscheinlich verloren, gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich habe eine Sache komplett vergessen. Ich habe nicht mehr zugehört.
Genau. Also,
das heißt, ich kann das dir ja nur verkaufen, wenn ich quasi A, dich als Zielgruppe identifiziert habe,
ja,
und B, auch festgestellt habe, dass du einen Bedarf dafür hast. Und wenn beides nicht zutrifft, dann kann ich noch so viele Vorteile dieses wundervollen Stiftes dir zeigen, aber du hast höchstwahrscheinlich A, vielleicht gar nicht meine Zielgruppe und B, hast du vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, aber du hast nicht den Bedarf.
Also, perfekt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn ich diesen Menschen zuhöre, ist es ganz wichtig, dann nicht die USPs zu verkaufen, die der Mensch nicht braucht, sondern die USPs zu platzieren, die der Mensch bedarftechnisch braucht. Weil, und das ist das Ding, weil manche kommen dann immer an und sagen, naja, was ist denn ihr Mehrwert? Dann wäre die erste Frage oder eigentlich die erste Kritikpunkt, anscheinend hast du nicht verstanden, was er braucht, wenn er dich nach dem Mehrwert fragt. Weil den Mehrwert kannst du ja so platzieren, dass du anhand des Bedarfs deines Gegenübers den Mehrwert ausdrückst. Bei Sell Me a Pen finde ich es zum Beispiel ganz, ganz schwierig, dass wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und da habe ich so eine kleine Box, wo ganz viele ganz viele Stifte drin sind. Ja. Und wenn jetzt einer sagen würde, ey, Philipp, ich habe einen Stift für dich, dann würde ich sagen, so, Bedarfsermittlung, an meinem Schreibtisch siehst du eine Box voller Stifte. Brauche ich einen Stift? Nein. Jetzt könnte er, und das wäre die Intelligenz eines guten Verkäufers, zu sagen, ja, aber... Und das ist dieses Verkaufsthema. Die Frage ist nur, ich weiß, du brauchst gar keinen Stift, weil du hast Stifte zum Schreiben. Ich möchte dir einen Stift geben für die Wertigkeit, für die Zeichnung, für im Endeffekt die wertvollen Momente in deiner beruflichen Laufbahn. Und dann geht's los, dass ich theoretisch ohne den Bedarf vielleicht zu kennen das Upselling machen könnte. Aber der Gedanke ist, und das ist das, was ich sage, Leute, verkauft nicht das, was der Kunde nicht braucht. Verkauft nur das, was der Kunde haben will oder braucht.
Ich würde mich eigentlich schon auch mal fragen, kann man sowas eigentlich lernen? Und ich weiß, du hattest letztes Jahr, glaube ich, im ersten Quartal letzten Jahres ein Training gemacht, wo man eben quasi sich, ja, sagen wir, auch diesem Thema A, nicht nur öffnen kann, sondern das Ganze auch trainieren. Also hast du vor, so ein Training eigentlich auch mal wieder anzubieten? Weil das, was du mir erzählt hast von den Teilnehmern, von den Feedback.
Ja, das war geil.
Das war mega geil. Und ich glaube, sowas, was du mir erzählt hast von den Teilnehmern, das hat wirklich Aha-Effekte ausgelöst. Hast du nicht mal vor, sowas wieder anzubieten?
Also wirklich, ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Vielen Dank für die Frage und ich möchte ganz klar in die Kamera sagen, das ist keine gestellte Kommunikation, weil ich bei sowas bin ich wirklich, wenn ich sowas sehe, würde ich keinen Scheiß, würde ich erstmal wegschalten und sagen, okay, das ist so schlecht geschauspielert im Kopf.
Ja.
Hast du jetzt gerade versucht, über seine Verkaufstalente einen Workshop zu verkaufen? Also verstehst du, was ich meine? Nein, diese Show ist ja...
Diese Mehrwerte ein.
Nein, fand ich falsch. Ja. Ich finde immer, wenn ich sowas sehe... Ich will jetzt was passieren als Produkt, dann würde ich zum Beispiel sagen, ey Markus, red doch mal darüber, um mein Produkt zu platzieren, damit ich es verkaufe.
Ja, das ist billige Verkaufspsychologie.
Danke.
Ja,
und deshalb fand ich es so süß, also nee, so cool gerade eben, wie du es angeteasert hast, weil Jetzt wäre ich total sensibilisiert, wenn ich sowas sehe und sage, Alter, was macht jetzt Philipp? Und ja, kommt in meine Threema-Gruppe für 6,99, kriegt ihr alle Verkaufstipps kostenlos? Nein, natürlich nicht, Leute. Ja, also ich habe vor, wieder Workshops zu geben und ich gebe auch aktuell den einen oder anderen Workshop immer wieder für meine Kunden, aber das ist so eher in-house, dass die mich halt in-house buchen für so eine Verkaufsworkshops. Und ja, ich finde das, es macht einfach Spaß, weil ich finde, den geilsten Effekt ist der Aha-Effekt. Mhm. Und für diese Verkaufsthematiken, ja, ich bin ehrlich, es macht einfach Spaß. Aber mir macht es nicht Spaß, Verkäufer zu spielen, sondern eigentlich helfender zu sein. Und ja, ich werde bestimmt vielleicht nochmal den einen oder anderen Workshop anbieten. Ich bin ehrlich, ne, bei meinem ersten Workshop, scheiße, war ich aufgeregt, ne? Boah, weil ich habe mir so viel... Ich habe so viel Herz, du hast ja gesehen, ich habe Merchandise vorher geholt, ich habe Tickets vorbereitet. Du hast
so viele Gedanken da reingebracht.
Ja, ich habe Hefte gedruckt, ey. Ich hab, glaube ich, für meinen Workshop True Story, ich rede da total gerne drüber, ich glaube, ich habe 5.000 Euro reingesteckt an Kosten. Ich habe wirklich richtig Knete da gelassen. Und ich glaube, wenn es hochkommt, ich weiß nicht, ich habe 2.500 Euro verdient. Das war mir so scheißegal. Nee, für mich war es das größte Plusgeschäft, weil ich meiner Emotion nachgekommen bin und dieser Aha-Effekt. Und dieses da draus entstandene, oh, war das geil. Also es war für mich so, ich habe geschwitzt, ich konnte nicht schlafen, ich war aufgeregt und das hat man gemerkt. Und warum ist man aufgeregt? Weil es einem was bedeutet. Es hat mir super viel bedeutet. Ich hatte ja auch so
gesagt... Wenn die Emotion nachlässt, das habe ich auch schon von Leuten gemerkt, dann ist es einem egal.
Und es ist auch
bei meinen Kunden.
Ja.
Wenn ich im Gesprächen auch feststelle, da fehlt quasi dieser Drive, das Interesse an der Firma zu arbeiten, am Unternehmen zu arbeiten, an den Produkten zu arbeiten. Und die haben vielleicht mal ein erfolgreiches Produkt gelauncht vor 10 Jahren, aber irgendwie ist es nur noch ein Verkaufen, ein kontinuierlicher Prozess, aber eben diese Weiterentwicklung fehlt. Und ich hoffe, ihr seid nicht genau so da draußen, die euch gerade zuhören, weil ihr wollt nämlich einen Schritt... Ja, 2 gehen, einfach besser werden. Und deswegen hört ihr uns. Und ich hoffe, ihr empfehlt uns auch weiter in euer Netzwerk. Da leben wir davon, dass ihr quasi uns weiterempfehlt. Weil wir wollen Mehrwerte für euch da draußen geben. Deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet, auch quasi euch einen Mehrwert zu geben. Ohne uns dabei zu verstellen.
Genau. Deshalb, also... deshalb finde ich es auch wichtig. Also wir hatten ja, glaube ich, diese Folge schon ganz, ganz lange vor, im Vorrat, dieses Sell Me a Pen. Mhm. Und da ist halt mein ganz großes Appell sozusagen an euch da draußen, dass ihr, also das ist so, wenn ihr so ein Sell Me a Pen, diese Szene von Wolf of Wall Street seht, dann ist es sehr beeindruckend, weil man dann auch denkt, oh krass, das kann ich gar nicht. Erstens, liebe Leute, ist das eine gestellte Szene. Das muss man ganz klar sagen. Selbst mich hat das beeindruckt immer wieder, wo ich sage, Alter, ist das geil, wie er das verkauft hat. Das sind keine realen Bedingungen und das ist das, was ich immer wieder sage. Und nur weil der Nebenmann oder die Nebenfrau eine ultimative gute Verkäuferin ist, heißt es nicht, dass ihr das nicht seid.
Oder dass ihr es nicht werden könnt.
Genau, und dass ihr das nicht werden könnt. Und nachher ist es so, und jeder Mensch... außer vielleicht manisch-depressive Persönlichkeiten, verkaufen sich als allererstes jeden Morgen vorm Spiegel und sagen, heute sehe ich gut aus. Warum? Weil ich kämme mir die Haare oder putze mir die Zähne oder sonstiges. Warum? Damit geht der erste Verkauf an sich selbst los. Die Wertschätzung sich gegenüber selbst, dass es ein guter Tag wird oder dass es schön wird. Und das ist so ein ganz wichtiges Ding da draußen. Ihr seid alle Verkäufer. Ihr verkauft jeden Tag von morgens bis abends. Und selbst wenn ihr lächelt, ohne lächeln zu wollen, ist das schon indirekt ein Verkauf. Hört sich so böse an. Und man verkauft Sympathie, man verkauft Freundlichkeit, man verkauft Höflichkeit, weil man sich selbst als Person darstellt. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, macht euch diesen Begriff Verkauf irgendwie mal so ein bisschen frei. Weil das ist kein Verkauf.
Ihr gebt Mehrwerte an eure Kunden.
Genau. Und bei Sell Me a Pen, das ist halt eine Möglichkeit und Sell Me a Pen ist, was ist die eigentliche Quintessenz dieser Aufgabe? Er hat den Bedarf ermittelt, weil es war so, dass er gesagt hat, ey, kannst du mir mal bitte deine Nummer aufschreiben? Auf dieser Serviette. Und dann war er so, ja, okay, Serviette habe ich. Ach Mist, ich brauche einen Stift. Und damit hat er einen Bedarf sozusagen bei ihm ausgelöst, weil er hatte gesehen, er hatte keinen Stift und er hatte nur eine Serviette. Das heißt, der Schmerz war. Jetzt ist in der Szene, und das möchte ich wieder ganz klar sagen, kein Verkauf stattgefunden, sondern es war nur dieser, geil, ich brauche einen Stift. Sell Me a Pen heißt, er hat gefühlt einen Bedarf platziert oder ein Problem bei dir gegenüber platziert und hat gesagt, guck mal, schreib mir mal bitte was auf. Ach ja, ich bin der Einzige, der einen Stift hat. Und da hat er aber nicht, ach übrigens, ich kriege jetzt 2,50 Euro von dir oder bla bla bla, sondern er hat nur diese Situation hergestellt. Die Szene ist natürlich in dieser Situation natürlich viel, viel mächtiger. Und alle denken, geil. Und nachher wurde auch bei dieser Szene genau da beendet. Es wurde nicht über den Preis gesprochen, es wurde nicht nachher über die Abschlussfrage gestellt, bla bla bla, es wurde alles nicht gemacht. Die Szene ist sehr, sehr beeindruckend. Und der ein oder andere kann damit gut umgehen. Der eine hat die ja auch zu Ende gesponnen. Der ein oder andere hat das auch trainiert, das weiterzumachen. Und Sales oder Vertrieb ist Training. Training, Schnauze zu halten, zuzuhören. Ganz krasses Training. Vor allem, wir reden sehr, sehr gerne.
Die meisten Vertriebler sind halt Redekünstler, nenne ich jetzt mal. Die reden sehr viel und hören nicht zu. Viele.
Und dann sind es keine
guten Vertriebler. Die schlechten.
Die schlechten Vertriebler. Ich hatte damals, und da muss ich an einen meiner Mentoren zurückdenken, und das fand ich total geil, und er hatte leider eine 100%ige Trefferquote bei mir, was ich gut fand, und das hat mich sehr, sehr gut trainiert nochmal. Ich war ein guter Verkäufer. Wirklich. Bis dato war ich immer ein guter Verkäufer, nur da habe ich nochmal die Skills nachgebessert, sage ich mal so. Das war, ich war mal stolz, weil wir Verkäufer sind natürlich auch so in dem, wir sind auch enthusiastisch, wir sind dann so, hey Markus, heute habe ich einen richtig geilen Deal abgeschlossen. Oder sowas.
Ja, dieses Messen, ich bin besser als
du. Genau, aber das war nicht mal so, ich wollte dich, also ich wollte meine Gegner, so, und so meine Mitbewerber gar nicht, genau, anspornen eher so. Und das Lustige war dann, ich war damals aber allein noch in dem Team. Und dann bin ich runtergegangen und war zu ihm so, ey Mensch, Frank, das war so ein geiler Termin, das war der absolute Hammer. Und dann hat er gesagt, cool, und erzähl mal, was hast du so alles erzählt? Und ich habe es nicht gecheckt. Ja, dann habe ich hier das erzählt, das erzählt, das erzählt, das erzählt, das erzählt, das erzählt, das. Okay. Und? Ja, es war, ich habe ein super gutes Gefühl. Dann wird es kein Verkauf. Und ich so, was? Ich war so, ey, du tust mir gerade weh, so emotional. So.
Ja.
Er hat gesagt, ja, sie weiß alles über dich. Was weißt du über sie? Und ich so, scheiße. Stimmt, ich weiß gar nichts. Ich habe mein Produkt platziert, ich habe den Mehrwert platziert, ich habe alles platziert, aber bin ehrlich, ich wusste noch nicht mal ihren Vornamen. Bumm, ich wusste nur Frau Müller. Und ja...
Willkommen in der Realität.
Und glaub mir, und ich habe davor gut verkauft und ich habe auch danach immer wieder gut verkauft. Das waren Lucky Punches, bin ich ehrlich. Aber ich schwöre dir, keiner dieser Verkäufe, die ich abends bei ihm angetragen habe, habe ich wirklich abgeschlossen. Und danach hat er gesagt, so, die Schwierigkeit, und das fand ich wirklich gut, da hatte ich einen geilen Sales Coach nochmal mit dabei, und das war auch so meine Lernkurve in der Jugend, da hat er wirklich gesagt, so, und jetzt ruhig. Und bei mir war es nachher so analytisch, dass ich nach 23 Minuten Sales Call zum Beispiel meine Konzentration verliere. Ich kann circa 23 Minuten telefonieren und danach werde ich zum Beispiel von der Aufmerksamkeit schlecht. Und, aber das sind so Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und dann habe ich so oft gelernt und das habe ich so cool angewandt. Und der hat mir ganz einfache Tipps gegeben, um Sales zu lernen. Und das fand ich so spannend. Und er hat gesagt, du musst nicht verkaufen, um zu verkaufen. Du baust Sympathie auf, du baust Vertrauen auf, du baust Empathie auf. Und die ist ehrlich, weil dein Gegenüber merkt das. Und wenn du sie nicht ehrlich spielst, wirst du auch niemals ehrlich einen Abschluss schaffen. Also in dem Bereich. Und das waren sehr, sehr wertvolle Tipps. Und diese Tipps habe ich dann immer wieder an meinen Mitarbeitern damals, also in meinem Sales-Team auch umgesetzt. Boah, und wir haben, glaube ich, im allerersten Jahr, ich glaube, über 3,5 Millionen Jahresumsatz gemacht. Und das war wirklich, also eine Steigerung von 3,5 Millionen Euro. Also es war ein messbares Ergebnis.
Gibt es Bücher für sowas, wo man das lernen kann?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Übungen und sehr, sehr viele Bücher.
Was eben gute.
Also, ja, Philipp Körtings Buch, nein. Nein. Doch, es gibt, ja, nee, also bin ich ehrlich, jetzt erwischte mich auf den kalten Fuß, was auch völlig gut ist. Ich werde mal was raussuchen, was ich gut finde.
Und das werden wir hier in der Beschreibung dann auch verlinken.
Genau. Was ich aber als ganz einfache Übung finde, und das ist so ein Thema, das habe ich damals mal trainiert, auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das fand ich immer ganz cool. Wenn ihr jetzt das nächste Mal essen geht und vor allem in einem wildfremden Lokal, am besten, das ist die schönste Übung, weil du weißt, dann kannst du es nicht wissen. Und das ist das Training eigentlich zu sich selbst. dann versuchen, so viel wie möglich über den Kellner oder die Kellnerin rauszubekommen. Natürlich bitte nicht in dem cringen Varianten, also wenn es jetzt eine junge Dame ist, dann zu sagen, na, wo wohnst du, wie heißt du und warum bist du, so, mhm. sondern eher in so einer Interaktion im Gespräch.
Empathie sollte immer im Mittelpunkt 100%. Stehen. 100%. Und vor allem so viel Feingefühl, wenn die Person euch nicht mehr erzählt, bitte bohrt nicht weiter.
Aber, und das ist das, und jetzt reden wir nicht hier über Manipulation, sondern wertschätzende Anerkennung, weil diese Person macht zum Beispiel einen Job und nicht nur wegen dem Geld, sondern weil es ihr auch Spaß macht. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Gehen
wir hoffentlich davon aus.
Gehen wir davon mal oft aus, hoffentlich. Und da ist es zum Beispiel so, dass man mit ganz einfachen Mitteln die Beziehung aufbauen kann, indem man sagt, hey, vielen Dank, dass du mir das Essen gebracht hast. Und da beginnt der erste...
Oder die Weinempfehlung.
Die Weinempfehlung. Oder was würden Sie empfehlen? Weil ich bin hier noch neu in dem Restaurant und lege Wert auf Ihre Meinung. Das sind so einfache Worte, die urplötzlich in dieser Person ein ganz anderes Wohlempfinden auslösen und dadurch sie automatisch auch bereit ist, sich zu öffnen. Das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern das ist einfache Kommunikation. Und wenn wir darauf aufbauen...
Anerkennung,
genau.
Einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Und wenn da, und das muss man mal sagen, und da reden wir jetzt mal bitte von Mann zu Mann, damit es jetzt nicht irgendwie eine cringe Situation wird, wenn ich dann aber sage, hey Markus, vielen Dank, dass du heute unser Kellner bist, ich freue mich auf das Abendprogramm als Beispiel, welche, also andersrum, erstmal duzt man sich ja sowieso nicht, aber dann ist es so, vielen Dank, dass Sie uns heute sozusagen bewirten, freue ich mich drauf, ich bin extrem doll angewiesen auf Ihre Empfehlung, weil Sie sind ja hier, Sie kennen den Laden ja und wissen einfach, was gut schmeckt. Ich gehe davon aus, dass alles hier gut schmeckt, natürlich, aber meine Frage ist, was essen Sie am liebsten hier? Das ist so meine Einleitung manchmal, weil ich weiß dann ganz ehrlich, dann sagt sie, ja, nehmen Sie mal die Filetspitzen, die sind wirklich geil, und dann weiß ich, das schmeckt. Es ist einfach, weil wenn die selber da jeden Tag essen, Buja-Schaka, weißt du, dass es gut ist. Und dann ist es so, dass man dann sagt, Mensch, vielen Dank, dass Sie mir die Cola gebracht. Man muss es nicht überspitzen, man muss es nicht übertreiben, ganz, ganz wichtig. Es muss authentisch bleiben. Aber dann ist es zum Beispiel so, darf ich fragen, wie lange hier Sie schon arbeiten? Oder was hat Sie dazu getrieben, Kellner zu werden? Sie machen das gut. Oder. Und dann kommt das Gespräch zustande. Und wenn dann, man merkt auch, wissen Sie was, ich habe jetzt keine Zeit, keinen Bock, ey, dann stochert nicht nach, dass du so gerade eben ergänzt hast. Aber wenn nicht, dann ist diese Person urplötzlich redebereiter. Und das können wir jetzt auch in den Sales-Prozessen genauso umsetzen, dass wenn ich dich zum Beispiel anrufe, und das habe ich zum Beispiel damals gemacht, ich hatte damals mal ein Angebot bei einem Kunden, der hat gesagt, na, wie wollen Sie mir denn Telefonkaltakquise beibringen? Da habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Angebot, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte, ich habe gesagt, ich mache die 100-Challenge. Ich behaupte, dass du nach 100 Telefonaten garantiert Kaltakquise telefonieren kannst mit erfolgreichen Abschlüssen. Da habe ich gesagt, gut, wir machen es so. Entweder Trust, ich nehme für diesen Workshop und für die Begleitung 3.000 Euro. Das müssen Sie bezahlen und ich bin 3 Tage bei Ihnen. Oder Sie zahlen nichts, wenn ich Misserfolg habe. Doch wenn ich Erfolg habe, zahlen Sie 7.000 Euro. Ich habe 7 gekriegt. mit Kussern vom Kunden, weil er auch gesagt hat, das war es wert. Weil wir einfach ein Vertrauen aufgebaut haben. Vor allem bei den Leuten, die gesagt haben, ne, ich telefoniere nicht, ich mache das nicht. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das schaffen, wette ich mit Ihnen, dann zahle ich Ihnen die 7 Scheine. Wenn Sie die Dame, das war wirklich Dame, sie hat gesagt, die telefoniert niemals. Heißt, wenn Sie die zum Telefonieren bringen, ne, dann zahle ich das gerne. Das macht sie nicht. Und dann habe ich auch gesagt, glauben Sie mir. Und dann gab es so Tricks, wie kommt man jetzt ne, an dieser eisernen Mauer der Sekretariat vorbei oder sonstiges. Und das waren so coole, einfache Sachen, weil
da funktioniert... Kann man sowas dann lernen? Also wirklich, es gibt ja bestimmt Zuhörer, mich eingeschlossen da draußen, das ist wirklich Neuland.
Genau.
Und ja, wo kann man das nachlesen?
Also sehr, okay, machen wir es mal
so. Wo kann
man
das lernen? Wirklich also ernsthaft, wo kann man das lernen? Muss man studieren dafür? Oder wo kriegt man solche Tipps?
Ich glaube halt auf jeden Fall bei solchen Sales-Workshops, garantiere ich.
Aber sicher nicht denen, die 10.000 Euro kosten.
Nein, also meiner kostet 9.990 Euro, der ist jetzt ein Sonderangebot, deshalb, also mit dem Code PK kriegt ihr zwar 20% Aufschlag, aber das ist okay. Nein, also ich bin bereit, auch gerne mal einen Workshop dafür zu geben und auch zu fairen Preisen. Hätte ich sogar Bock drauf, wenn das so ein Bedarf ist, dann cool, machen wir. Aber der Gedanke ist dahinter, ich finde ganz, ganz wichtig, erstens ist es so Kinderstube. Da lernt man ganz, ganz viel darüber, weil das ist Höflichkeit, Respekt und miteinander umgehen. Weil wenn ich dir sage, Markus, ich bin froh, dass ich hier bin, was löst es in dir aus? Glück, ein Wohlempfinden, Dankbarkeit. Und wenn ich dir das sogar zu einer wildfremden Person sage, also Fallbeispiel, dass ich einmal sage, hey, weißt du was, ich finde dein Pullover cool. Weil es ist ehrlich, ich finde den wirklich gut, ich mag solche Pullover, ich traue mich immer, den nicht zu tragen, weil ich immer Angst, dass man meinen Bauch sieht, so gefühlt. Also ich, bei mir ist das jetzt so, aber ich mag solche Pullover. Und wenn ich dir das sagen kann, dann freust du dich darüber. Und dann ist es so ein Ding, weil ich sage, aber dann ist es nicht vorgespielte irgendwelche Authentizität, sondern es ist ehrlich gemeinte. Und genau da beginnt eigentlich die Reise auch bei dem Vertrieb. Und wenn ihr ehrlich miteinander umgeht, es gibt, man nennt das auch Sales Cycle, also den Zyklus oder die Kreis, also bis ich das erste Mal dich anspreche und sage, Markus, ich will dir was verkaufen, bis hin zu Markus, hier danke, hier ist die Rechnung, ich habe dir was verkauft. Das kann bei Großprojekten ein halbes, dreiviertel Jahr gehen. Und ich habe nicht einmal über Verkauf geredet. Ich habe jetzt gerade am Montag zum Beispiel einen Kundentermin gehabt. Das hat ein halbes Jahr gedauert und kein Scheiß. Ich habe nie über den Verkauf geredet. Nie. Aber es ist auch ein riesiger Kunde. Und der brauchte ganz viel Vertrauen. Weil er gesagt, ganz ehrlich, wir hassen Berater. Hat er so gesagt, wir hassen Berater, die wollen uns so das Geld aus der Tasche. Dann habe ich gesagt, ihr wisst aber, dass ich gerade bei euch auf der Matte sitze und hier die ganze Zeit euch berate. So, also, weil die haben gesagt, nee, ich bin nicht der Berater, ich bin der Helfende. Und das fand ich total krass, weil ich habe mich eigentlich als Berater gesehen,
ja.
Aber sie haben mich als Helfenden gesehen. Und das fand ich so, ich habe selber in meinem Kopf gar nicht verstanden. Also so, ne, das war aber so ein Ding, wo ich gesagt, nee, ich wollte helfen. Ich meine, die Reise und wo man sowas lernt, ich glaube, das kann jeder. Deshalb sage ich, Sales kann jeder. Und ich wette.
Und jeder hat aber irgendein gewisses Bild in seinem Kopf. Und ich muss da ein kleines Detail sagen von, ich mache ja manchmal mit Leuten ein Medientraining.
Das heißt,
wie platziere ich sie vor der Kamera?
Ja,
und wie,
sogar gut, sehr gut übrigens.
Wie schaffe ich das, dass die Leute ihren Kopf ausschalten und sie selbst sind? Authentizität kann man nicht lernen, das kann man nur aktivieren und so sein, wie die Menschen wirklich sind. Und eben, wie schaffe ich das? Ich sage manchen Leuten, bitte hören Sie auf zu lächeln. Da sage ich, wollen Sie aufgesetzte Freundlichkeit oder wollen Sie echte Freundlichkeit?
Mhm.
Schauen Sie freundlich, so wie Sie auch sonst schauen.
Genau.
Und ab dann denke ich, ach, ich muss jetzt nicht irgendwie...
Ja, genau.
So in die Kamera schauen?
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Und eben erst dann seid ihr wirklich ihr selbst, so wie ihr keine Mauer oder keine Maske, die wir aufsetzen, sondern wir wollen ja auch im Vertrieb oder wollen wir ja keine Leute haben, die irgendwas spielen, aber nicht sie selbst sind. Eben diese echte, ehrlich gemeinte Echtheit.
Und da...
Da muss der Kopf irgendwie sagen, klick, bitte sei du selbst. Und eben dieses echte, ehrliche, wir kaufen bei Menschen und wir kaufen nicht bei Maschinen. Und
da bin ich, gebe ich dir zu 100% recht. Ja, was ganz wichtig ist, und da würde ich vielleicht sogar gerne ein kleines Beispiel sogar bringen, was ich selber vor kurzem nochmal lernen musste, was mich unglaublich beeindruckt hatte. Und jetzt nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht irgendwie sowas sein, aber eine der krassesten, also wirklich empirischsten Sachen, die ich wirklich seit langem auch wieder mal gehört habe, oft durch den Kopf geht, ist so, die versuchen da irgendwie Manipulation zu sehen, die versuchen dazu Beeinträchtigung zu sehen, die versuchen da irgendwas im Negativen miteinander zu verbinden, wo ich sage, stopp, Leute, hört auf damit. Es kann auch was Tolles sein. Es ist, denkt ihr, also das sage ich immer wieder, ein Krankenwagenfahrer schämt sich dafür.
Hilfe lassen. Das hast du mich ja auch schon mal vor ein paar Folgen gefragt. Würden wir darüber, wenn wir einen Unfall sehen, würden...
Aber habe ich das Beispiel mal gebracht
in der Podcast-Folge? Ich glaube, du hast das einmal gebracht und hast mich dann auch gefragt, ja, wenn da ein Unfall ist,
Markus... Sollen wir das in die Kamera nochmal sprechen?
Ja.
Dann würde ich dieses Spiel mal spielen. Dann machen wir es so, wir spielen das Spiel nochmal.
Ja, das ist so wertvoll, diese ja,
genau.
Damit... Ja, machen wir es einfach nochmal.
Wir machen die Frage mal so, ich stelle sie jetzt mal direkt auch in die Kamera und ich bitte euch auch darum, mal mitzuspielen oder diese Sache durchzuspielen. Also... Meine Frage ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal als Fallbeispiel in eurer Stadt, wo ihr gerade seid, einen Unfall seht, was ist eure allererste Reaktion? Wir lassen jetzt die dummen Kommentare mal bitte weg, ich fahre weiter und mache Handyfotos und Scheiß, sondern was ist das erste Gefühl, was ihr empfindet? So, Markus, du kannst es ja mal beantworten aus deiner Perspektive.
Das Wichtigste ist, und ihr seid leider auch dazu, nein, Gott sei Dank seid ihr dazu verpflichtet.
Meine Frage an euch ist, was ist das, was du als erstes machst? Lieber Markus, was würdest du anbieten?
Ich würde sagen, ich helfe.
Natürlich. Super, Markus. Vielen Dank, weil das ist die erste Reaktion. Du hilfst. Punkt. Ja. Richtig.
Gar nicht drüber nachdenken. Helfen.
Genau, Markus. Und wenn du zum Beispiel nicht hilfst, weil, oder andersrum, wenn du nicht helfen kannst, weil dir vielleicht die Medikamente oder die Rettungsmöglichkeiten
fehlen. Oder ich traue es mir nicht zu.
Du traust dich zu. Was tust du dann automatisch? Einfache Aktion. Was tust du? Du hast ein Telefon. Was würdest du tun?
Ja, Telefon. Ich rufe jemanden an, der das kann.
Perfekt.
Also, sprich, zum
du rufst den
Arzt, Krankenwagen.
Genau, perfekt. Ihr ruft den Krankenwagen. Das ist die erste Reaktion. 112, hey, hier ist was passiert, ich brauche Hilfe. Und Markus, die Sache ist die, zwei Fragen, die sich daraus für mich stellen, bitte. Erstens, weißt du, wenn du einen Krankenwagen anrufst, was du damit eigentlich dann tust? Ganz einfache Antwort. Du kannst auch Nein sagen.
Ich rufe einfach Hilfe.
Also, perfekt.
Das heißt,
oder du gibst eine Empfehlung.
Ja.
Empfehlung. Du gibst eine Empfehlung zu helfen. Meine Frage ist, weißt du, wie viel diese Empfehlung eigentlich wert ist?
Ich würde, weil jemand geholfen wird, nicht darüber nachdenken, wie viel
es kostet.
Selbst wenn es
super
ein hoher Betrag ist.
Geil.
Es ist meine Pflicht zu helfen und völlig egal, wie viel es kostet. Es kann 5 Euro kosten oder 5.000.
Also ich kann dir sagen,
ich vermute das obere Ende.
In Berlin kostet im Durchschnitt ein Krankenwageneinsatz, der fast immer nicht nur als Krankenwagen erscheint, roundabout 3.500 Euro.
Wow.
Dass der Krankenwagen zu dieser Unfallstelle erscheint. Meistens kommt ja auch noch ein Feuerwehrauto oder ein Polizeiauto mit oder, um die Sicherheit, also Fälle abzustellen. Ja. Das heißt also, hier wird geholfen. Ganz einfach, ganz klares Thema. Das heißt, du gibst eine Empfehlung für Hilfe über 3.500 Euro, um nicht mal darüber nachzudenken. Stimmt's? Du denkst ja daran, du hast sogar ein gutes Gefühl.
Es ist meine Pflicht zu helfen, also.
Perfekt, du hast ein gutes Gefühl dabei.
Ja.
Perfekt. Und jetzt ist meine Frage und ich glaube, ich hatte diese Szene schon, weil ich erinnere mich jetzt gerade daran, weil ich den Paragraphen falsch genannt habe, aber ich möchte trotzdem dieses Direkte nochmal mit euch spielen. Wisst ihr da draußen, dass wenn ihr den Krankenwagen nicht ruft und einfach an der Unfallstelle vorbeifahrt, was das eigentlich in Deutschland ist?
Unterlassene Hilfeleistung.
Und diese unterlassene Hilfeleistung ist sogar im Paragraphen, und ich sage ihn jetzt nicht, aber er wird vielleicht eingeblendet oder nicht, weil ich habe ihn immer wieder falsch gesagt, eine Straftat. Es ist eine offizielle Straftat, die sogar gefahndet oder geahndet wird. Und jetzt ist meine Frage, die ich an euch da draußen gerne stelle. Und Markus kennt diese Frage schon, deshalb stelle ich sie nur an euch nochmal über diese Kameraperspektive, falls ihr Folge 422 nicht gehört habt. Wenn ihr ein Produkt habt und ihr wisst, dass euer Gegenüber dieses Produkt braucht, weil er diesen Bedarf hat, weil er dieses Problem hat, weil er diesen Schmerz vielleicht sogar empfindet. Meine Frage an euch, wenn ihr dieser Person nicht helft, ist das dann nicht unterlassene Hilfeleistung? Sollte die dann nicht sogar strafbar sein? Und genau diese Frage, wenn ihr diesen Perspektivwechsel mit euch selbst im Unternehmertum macht, dann finde ich, könnte das nicht mehr Verkauf sein, sondern Hilfeleistung. Mhm. Und ich kann mich genau an diese Emotion erinnern beim letzten Podcast. Deshalb, ich weiß, Sie haben es im Podcast gemacht. Jetzt habt ihr es doppelt.
Pech. Aber vielleicht habt nicht alle das gehört.
Genau, nicht alle. Und dementsprechend, sell me a pen. Nee, sell me help oder so. Ne? Also so.
Ja, verkauft Hilfe.
Verkauft Hilfe oder verkauft Unterstützung oder verkauft einfach.
Oder noch viel besser, nennt es nicht Verkauf.
Genau.
Nennt es einfach Empfehlung.
Genau.
Oder nennt es
Hilfeleistung,
Hilfestellung. Tipp, eine Empfehlung.
Genau.
Und wenn jemand Hilfe braucht, ich meine, so wie mit dem Krankenwagen, würdet ihr quasi auch hoffentlich nicht einfach an der quasi unternehmerischen Unfallstelle einfach vorbeifahren, sondern.
Geil, gutes Bild.
Sondern ihr ruft einfach den Krankenwagen oder gebt einfach den Tipp. Wenn ihr einen Wasserschaden irgendwo habt, es gibt bestimmt einen guten Handwerker, der sich auf Wasserschäden spezialisiert hat. Und
wieder wie neu, nein. Wir nehmen auch davon ein Sponsoring entgegen. Nein. Entschuldigung, ich bin. Ja, siehst du, das ist. Mann, Markus, ey, heute bist du auch wirklich. Ich bin okay. Du hast recht.
Ich bin okay, du bist okay.
Okay, du bist okay. Ines Boller, typenoffen.com.
Oh, jetzt war richtig Werbung. Überraschung, nächste Folge.
Nein. Genau. Nein. Genau, deshalb, also sell me a pen.
Aufgabe, Hausaufgabe an euch, ihr kennt doch Aufgabe an euch, die nächste Woche bis zur nächsten Folge, seid ihr wirklich mal aufmerksam in eurem unternehmerischen Arbeiten Und wenn ihr eine Situation erlebt, wo ihr, okay, der bräuchte das und ihr kennt auch jemanden dafür.
Helft ihm
mal. Helft ihm.
Aber meine Hausaufgabe war das Restaurant, den Besuch im Restaurant. Und am besten natürlich da das Restaurant wählen, was ihr noch nicht kennt, damit ihr auch keine, wie sagt man, einfache Herausforderungen habt. Und versucht mal mit Wertschätzung über die Person etwas rauszufinden.
Und wir wollen jetzt natürlich wissen, wie das geklappt hat.
Boah, und wenn ihr jemand mir ein Foto
schickt. Nein, ihr müsst jetzt nicht.
Schickt.
Nein, ein Foto oder beziehungsweise ein Feedback von euren Hausaufgaben sozusagen. Wir wollen ja, dass ihr es trainiert und nur wenn wir Sachen nicht nur hören und ja, war interessant, sondern wir wollen euch herausfordern, weil nur durch Herausforderung und Training geht ihr den nächsten Schritt.
Ich würde trotzdem gerne für die Roten und Gelben da draußen, wir haben ja die eine oder andere Persönlichkeitsanalyse mal hier durchgeführt, wenn es einen Roten gibt oder Gelben, der da Bock drauf hat, wenn ihr mir ein Selfie mit dem Kellner oder Kellnerin schickt, von wegen habe ich hingekriegt und die Hausaufgabe erfolgreich erfüllt, ich gebe der Person eine Cola aus. Einfach so, keine Ahnung, das mache ich einfach so, weil ich das, also das finde ich Hammer. Also ehrlich, Markus, wenn das einer macht, Chapeau. Chapeau, ich muss auf jeden Fall einen Stuhl wechseln. Ich möchte das trotzdem hier drin lassen. Heute haben wir den inneren Monk. Ich liebe unsere Podcast-Folge. Das ist so, ich können wir ganz
muss kurz. Muss ich noch sagen, das sind meine Triggerpunkte. Du machst mich so nervös damit.
Ich finde es aber, ich finde es so krass. Also ich habe mich übrigens jetzt von rechts nach links gedreht, Nummer eins, dann knietsche ich immer die ganze Zeit rum, dann gehe ich zu nah ans Mikrofon ran, dann habe ich ja, ich merke richtig, wie nervös, ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll.
Nenn es doch mal immer, du bist interessiert am Erfolg unserer Zuhörer, deswegen ja. Ist es dir wichtig, so wichtig, dass du, wow, echt...
Ich bin emotional.
Ja.
Hier wir haben ja da drüben unser Podcast-Studio, wo wir damals die Voice-Audios gemacht haben.
Die es auch immer noch gibt.
Die gibt es immer noch. Wir haben auch übrigens Reservefolgen, aber ich würde schon gerne versuchen, den Videopodcast
voranzutreiben. Ja, Reservefolgen klingt so böse. Wir haben, ja, vielleicht ist ein kleines Geheimnis, aber wir produzieren ja auch vor, damit auch der liebe Philipp oder auch der liebe Markus...
Dritte Person.
Damit wir auch mal, ich meine, wir können ausfallen, wir können auch mal in Urlaub fahren.
Wir machen auch Urlaub. Als Unternehmer machen wir auch Urlaub.
Und Überraschung, steht sogar, wenn er uns zugehört hat, auf unserer Jahreszielliste.
Genau. Wir machen einen Urlaub sogar gemeinsam und wir haben uns, können wir das sagen, was wir uns vorgenommen haben vor Ort? Oder wollen wir es lieber nicht pitchen, damit wir es versauen?
Nein.
Okay.
Wir überraschen euch.
Wir überraschen euch.
Und in diesem Sinne?
Ganz kurz, deshalb, ich möchte sagen, wenn ihr das hier draußen, dieses Format mögt und wenn ihr daran Spaß habt, dann bitte nehmt uns das auch nicht übel, wenn noch nicht alles perfekt ist. Und wenn der Sitz mal knarrt und wenn der Sitz mal knietscht oder ich, keine Ahnung, mal einen dummen Spruch mache, mich drehe oder Markus mich höflich darauf hinweist, dass mein Hemd manchmal so doppelt ist, dann nehmt uns das nicht übel, habt Spaß dabei, guckt das, es soll auch ein bisschen Unterhaltung für euch sein, weil wir machen das, weil wir Spaß dran haben, weil wir Bock drauf haben und wir euch immer wieder einen Mehrwert mitgeben wollen, eine Hausaufgabe mitgeben wollen, weil ganz ehrlich, so haben wir erstens angefangen, so lernen wir auch, selbst ich und Markus, wir haben immer wieder Interaktionen zusammen, wo ich sage, geil Markus, was du da erzählt hast, das nehme ich jetzt mal mit. Andersrum ist es ja genauso. Und das finde ich immer total schön. Wir haben eigentlich immer gesagt, wir versuchen auch die Podcast-Folgen, wenn wir uns sehen, gefühlt, hört sich manchmal so doof an. Ich will mich gar nicht mit dir vorher unterhalten, weil ich diese Emotionen in den Podcast reinbringen wollen. Wir hatten ja diese eine Folge zum Beispiel, da war ich wirklich aufgeregt, weil es mir besonders wichtig war, dass dieser Folge sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Deshalb wollte ich mich da auch nicht versprechen und war unglaublich aufgeregt beim Ablesen von dem Text. War mir aber ganz wichtig, dass es professioneller ist auch. Also hört sich so doof an, weil es mir einfach ganz wichtig war und ist. Und trotzdem sage ich aber auch so, mir ist das genauso wichtig, mir ist es genauso wichtig, dass es professionell ist, aber ich möchte, dass wir halt auch ein bisschen zeigen, wir sind da in der Authentizität wirklich offen. Wir sind so, wie wir sind und wenn der Sitz mal knarrt, nobody's perfect, wen es nicht interessiert, swipe weiter, dreht weiter, sonstiges und alle anderen genießt die Show.
Und wenn es euch gefallen hat,
liken, teilen, 15 Sterne empfehlen. Was können wir noch sagen? Gibt's das noch?
Nee.
Bezahlt uns. Kauft uns. Nein. Nein. Das wäre so heiß. Ich liebe
es. Wenn ihr uns wirklich mögt, kommt in unsere Community, die wir aufbauen werden dieses Jahr.
Kommt in unsere OnlyFans-Gruppe. Only for Fans,
nee,
Marketing und Vertrieb. Genau. Genau. Nein, also... Ich wünsche euch einen grandiosen Start euren Tag, maximaler Erfolge, bleibt so wie ihr seid und
genau,
macht das, wovon
ihr wirklich überzeugt seid.